während meine Mutter oder meine Eltern noch lebten und uns dieses Familienunglück passiert ist, wollten wir alle drei, oder zuerst waren wir ja noch mehr, nicht darüber sprechen, weil einfach die Außenwelt ganz besonders reagiert, wenn man diese Geschichte erzählt. Meine drei Geschwister haben Suizid begangen, nicht zusammen, aus ganz unterschiedlichen Gründen und in einem Zeitraum von 10 Jahren circa. Aber ich war froh, dass ich frei war und auch jetzt frei bin, weil ich das Gefühl habe und auch merke bei meinen Lesungen, dass ich so vielen Menschen einen Haltegriff gebe, indem ich sage, ich kann trotz dieses Schicksals jetzt frei und froh den Augenblick erleben.
Sterben und Trauern. Das ist der Podcast über Abschied, Erinnerung und der Weg zurück in ein glückliches Leben 2.0. Mit Lea und Michael Reinhardt und mit prominenten Gästen, die über ihre Trauer und ihr Leben mit dem Verlust sprechen. Nach dem Erfolg der ersten Staffel Sterben und Trauern und dem daraus entstandenen Buch Sterben ungeschminkt geht's jetzt weiter. Persönlicher, nahbarer und voller mutmachender Geschichten.
Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir sprechen heute mit Michaela May, eine der beliebtesten Schauspielerinnen Deutschlands. Und für das Gespräch sind wir nach München gereist und sind eingeladen worden, zu ihr nach Hause zu kommen. Und es ist wirklich toll. Man hört es vielleicht. Sie wohnt in einer neuen Wohnung, ist noch nicht ganz eingerichtet, deswegen halt es auch noch ein bisschen. Aber hier ist schon ganz viel Herzlichkeit, die mitschwingt. Und es wird bestimmt ein tolles Zuhause werden. Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne, gerne.
Ich möchte noch ganz kurz was zu Ihnen sagen. Michaela May, Sie stehen seit über 50 Jahren vor der Kamera. Sie haben in mehr als 150 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt und Sie wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Viele kennen Sie als lebenslustige Münchnerin, als Kommissarin im Polizeiruf 110 oder aus Helmut Dietls Münchner Geschichten. 2022 veröffentlichten Sie Ihre Autobiografie mit dem Titel Hinter dem Lächeln. Und darin sprechen Sie erstmals auch über ein unfassbares Familiendrama.
Ja, das ist richtig. Das ist eine Geschichte, die ich nie erzählen wollte. Und zu meinem 70. Geburtstag kam wieder die Anfrage nach einer Autobiografie. Das ist beim Schauspieler so, dass das schon mit 60 zum ersten Mal angefragt wird. Und ich habe mir immer überlegt, was soll ich schreiben eigentlich? Also ich, über die Dreharbeiten wollte ich nicht sprechen. Viele meiner Kollegen leben noch, sodass ich bestimmte Histörchen vielleicht nicht gerade preisgeben will. Und ich wollte aus dem Privaten eigentlich nichts erzählen. Aber dann kam Corona und meine Mutter starb 2019. Und ich fand im Keller eine Kiste, die ich immer mein Leben lang mitgeschleppt habe von meinem Bruder. Und durch Corona war Zeit, endlich nach 40 oder 50 Jahren diese Kiste aufzumachen. Und es war ein Grund für mich, eben doch ein Buch vielleicht zu schreiben über etwas, was die Leute von mir nicht kennen, was sie mir so vom Äußeren her und wie ich so eingeschätzt werde von außen, immer als sonniges und fröhliches Mädchen und Frau, nicht vermuten lässt. Und während meine Mutter oder meine Eltern noch lebten und uns dieses Familienunglück passiert ist, wollten wir alle drei oder erstmal alle, zuerst waren wir ja noch mehr, nicht darüber sprechen, weil einfach die Außenwelt ganz besonders reagiert, wenn man diese Geschichte erzählt. Und meine Mutter hat gesagt, Wunden immer aufzukratzen hilft nicht weiter. Mhm. Und so haben wir dieses Geheimnis, oder ich nenne es jetzt mal Geheimnis, diese Familiengeschichte bis 22, bis ich das erzählt habe, habe ich es mit mir mitgetragen, auch um meine Mutter zu schützen, die dann noch allein gelebt hat. Mein Vater ist davor gestorben, 2003. Ja, und auch ich wollte auch mich schützen vor der Öffentlichkeit, denn meine drei Geschwister haben Suizid begangen, nicht zusammen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und in einem Zeitraum von 10 Jahren circa ist das alles passiert.
Alle drei litten an Depressionen?
Zu einfach kann man das nicht sagen. Mhm. Mhm. Der erste war mein zweiter Bruder, also mein jüngerer Bruder, der sehr begabt war musisch. Der hat wahnsinnig gut gemalt, wie auch meine Mutter. Meine Mutter war fürs Musische sehr begabt. Sie hat das immer nur als Hobby gemacht, hat auch sehr gut gemalt. Er hat Geige gespielt und hatte dann in der neunten Klasse, in der Abiturklasse, einen Mitschüler, der von einer anderen Klasse kam und der eben Rock'n'Roll und Drugs und das alles mitgebracht hat. Und mein Bruder, der Geige gespielt hat und gemalt hat, war plötzlich out, oder heute würde man sagen Mobbing. Und wurde immer stiller. Der war eigentlich der lustigere meiner beiden Brüder und wollte auch nicht mehr in die Schule und hat sich eines Tages auf eine Schulbank gesetzt, um sich einschneiden zu lassen im Winter. Und die Polizei hat ihn gefunden und hat ihn nach Hause gebracht und er hatte schwere Lungenentzündung und er lag im Bett meiner Mutter unten im Erdgeschoss. Wir wohnten eigentlich in so einem Reihenhaus, wir Kinder ganz oben in der Mitte, die Großeltern, meine Eltern ganz unten. Und da kam, ja, dann wurde das nicht besser und irgendwann kam der Hausarzt nicht mehr weiter und sagte, ich glaube, wir müssen einen Psychologen oder Psychotherapeuten zu Rate ziehen, was zu der Zeit damals in den 70er Jahren schwierig war, denn es gab noch nicht so viele Psychotherapeuten.
Immerhin ist der Hausarzt schon auf diese Idee gekommen, ne?
Aber man sieht, wie hilflos die auch damals waren. Der Psychotherapeut sagte, dass wahrscheinlich die Nerven von meinem Bruder, er wäre in einem halben Jahr so stark gewachsen, dass die Nerven nicht richtig mitgewachsen sind. Mhm. Also ist es mehr oder weniger eine Nervenkrankheit. Mein Bruder ist dann nochmal, als meine Mutter einkaufen war, aufgestanden und hat sich in einer Kirche ausgezogen, nackt, und wurde von der Polizei in die Nervenheilanstalt, damals Irrenhaus genannt, nach Haar gebracht. Mhm. Warum er das gemacht hat, kann keiner von uns erklären. Wir sind katholisch erzogen worden, aber nicht so frömmelnd, sage ich jetzt mal, dass ich damit irgendwas verbinden kann. Aber es war so. Ich habe davon alles nichts mitgekriegt. Ich war damals noch Kind, 10, 12. Und meine Eltern haben nur gesagt, er ist nervenkrank und ist jetzt im Krankenhaus. Ich habe damals schon viel gedreht, war damals schon viel unterwegs, Onkel Toms Hütte und Heidi, Filme, die auswärts gedreht wurden, in Jugoslawien ehemals und in Wien und so weiter. Und immer wenn ich nach Hause kam, hieß es nur, ich kann ihn nicht besuchen. Und irgendwann, ja, war es so, dass meine Eltern versucht haben, ihn da auch wieder rauszukriegen, aus dieser Heilanstalt, aus diesem Irrenhaus, sage ich jetzt mal, denn dort wurde er seziert, festgebunden und kriegte Elektroschocks,
um
Vergangenes, hat man damals gesagt, zu vergessen.
Aus heutiger Sicht unvorstellbar.
Ja. Unvorstellbar. Ja. Und dann kam endlich 65 das Max-Planck-Institut in München, wurde eröffnet. Die erste psychiatrische große Klinik. Und meine Eltern haben dann alles versucht, um ihn dort rauszukriegen in Haar und ihn rüber. Und es ist ihm gelungen. Und er war dann in der geschlossenen Abteilung. Und da durfte ich dann endlich auch mal mit. Und ich habe immer gesagt, wenn der jetzt im Krankenhaus, warum darf ich nicht mit? Und es war dann schon, es ist ja immer Jahre auch schon vorbei. Und als ich dann in die geschlossene Abteilung kam, durften wir auch da nicht rein. Wir mussten hinter der Glasscheibe bleiben und uns über Sprechanlage unterhalten. Aber was dann kam, war gar nicht mein Bruder irgendwie. Der kam an die Scheibe und wie apathisch, sage ich jetzt mal. Und ich habe immer gesagt, Kali, Kali. Und er hat nur durch die Scheibe geguckt und hat gesagt, ja. Mit einem hohlen Blick, ich habe gar nicht gewusst, erkennt er mich? Ich habe ihn nicht erkannt, er war aufgedunsen, auch durch die Medikamente. Und dort war er 5 Jahre. Und nach diesen 5 Jahren kam er erstmal wieder raus. Da haben sie gesagt, sie reduzieren die Medikamente und wenn er 5 Jahre übersteht jetzt noch, dann hat er eine Chance. Und im 4. Jahr haben wir ihn dann plötzlich nicht mehr gefunden. Und ein ganzes Jahr lang, die Polizei hat gesucht, sein Pass war da, sein Geld war da. Und es war für uns unerträglich, dieses Jahr zu erleben, bei jedem Anruf, ja, bei jeder Nachricht, bei jedem, für meine Eltern, für eine Mutter, noch viel schlimmer wie für mich als Schwester. Ich war trotzdem auch immer viel weg und am Drehen.
Wie alt war er und wie alt waren Sie?
Er war, glaube ich, als er dann starb, ich glaube 28. Mhm. Und ich war, ich war dann 21, mhm, und drehte mit dem Elmar Wepper in Feichtenreuth, als der Anruf kam, ich soll zu Hause bei meiner Mutter anrufen. Das war nach diesem einen Jahr Warten und sie hat gesagt, sie haben den Krali gefunden. In einem Waldstück, der hatte Tabletten und eine Flasche Alkohol hat man gefunden.
Das war ja ein furchtbarer Schock für die Familie.
Es war auch gleichzeitig eine Erleichterung, weil wenn sie ein Jahr lang nichts
Bangen
hören,
und Hoffen.
Ja, und bei jedem Anruf oder Gespräch mit meinen Eltern, habt ihr was gehört? Nein, wir haben nichts gehört. Und immer wenn es klingelt, dann meine Mutter hat gesagt, sie ist immer zusammengezuckt und dachte, jetzt hört sie was. Mein Bruder war nämlich da schon in der Gärtnerei. Die Psychotherapeuten meinten, er müsste mit der Natur was machen, da könnte er auch malen. Mhm. Und er hat da gearbeitet, es hat ihm eigentlich auch Spaß gemacht. Er hatte auch eine Frau dann, er hat geheiratet, eine Friseurin, sehr nettes Mädchen. Und auch für die war das natürlich grauenhaft. Aber eines Tages ist er mittags von der Arbeit weg und nicht mehr zurück am Mittagstisch.
Und als ob das nicht schon genug der Pein gewesen wäre, waren Sie als Familie gleichzeitig ja auch noch einer Stigmatisierung ausgesetzt. Es war ja damals noch so, Suizid war stigmatisiert innerhalb der Gesellschaft. Und man hatte den Eindruck, wenn man als Familie das erleben musste, irgendwas Unrechtes, etwas Unmoralisches getan zu haben. Wie haben Sie das empfunden, die Reaktion Ihres Umfeldes?
Das war natürlich eine große Belastung. Erstmal, ohne das Umfeld, hat man selber ein Schuldgefühl, weil man denkt, was hätte ich tun können? Habe ich was versäumt? Wie hätte ich ihm helfen können? Auch in der Zeit, als er dann schon wieder heraus war, weil man immer noch gemerkt hat, er hat durch diese Medikamente und so weiter seine Persönlichkeit ziemlich verloren. Er ist auch irgendwo verloren. Er weiß nicht mehr, wenn man ihn was fragt, wie er sich entscheiden soll. Habe ich mich zu wenig in der Zeit mit ihm beschäftigt? Hätte ich früher was erkennen müssen? Natürlich auch für meine Eltern. Für Eltern noch viel mehr, ja, wie als für mich als Schwester. Und klar, ist es unfassbar gewesen für unsere Freunde, die uns kennen, weil die sagen, bei diesen Eltern, meine Eltern waren überall sehr beliebt, waren keine Rabeneltern, wo man sagt, ja, da war sicher irgendwas mit den Eltern, vielleicht haben sie ihn bevormundet oder vielleicht, nein, ich hatte eine wunderschöne Kindheit am Ammersee in der Natur mit meinen Geschwistern und erzähle das auch immer bei meinen Lesungen von meiner Kindheit, weil wir sehr behütet aufgewachsen sind und meine Eltern sehr viel mit uns Kindern gemacht haben. Mein Vater war eigentlich Handwerker, war Hafnermeister. Die meisten wissen nicht, was das ist. Ein Kaminbauer und Ofensetzer. Mhm. Und meine Mutter war immer zu Hause, war Mutter und hat sich um uns gekümmert. Schön. Denn wir waren dann nach 8 Jahren, nach mir kam noch meine kleine Schwester. Wir waren also 4 und haben uns eigentlich auch gut verstanden. Also ich habe mich mit allen gut verstanden. Und es gab kein, wenn Sie mich heute fragen, warum, kann ich es Ihnen nicht erklären. Aber von außen ist natürlich immer, da ist irgendwas, da muss irgendwas gewesen sein. Ist es in der Familie, war dann die zweite Frage. Habt ihr das in der Familie? Und mein Vater als großer Stammbaumforscher hat nachgeguckt, wer das geht mit diesen Handwerkern, Mittermeier, der Betrieb, der Ofensetzer und Bauer geht zurück bis ins 17. Jahrhundert. Mhm. Meine Urgroßväter haben mein Urgroßvater hat die Öfen, Kaminbauöfen in Neuschwanstein gebaut, im Schloss. Wow. Ja. Also das war ein großer Betrieb. Und er hat gesagt, nein, das gibt es nicht. Es gab Frühgeburten oder damals starben ja die Babys schneller, aber im Stammbaum ist das nicht zu erkennen. Also konnte ich auch sagen, in meiner Familie, ich selbst wusste auch von keinem Fall, von Onkel oder Tanten oder irgendwelchen, die in der Familie, aber das wird als erstes gefragt. Ist da irgendwas, ist da schon mal vorgekommen, weil ich weiß nicht, ob es vererblich ist, die Depression. Ich glaube das gar nicht mal. Vielleicht eine Veranlagung, ich weiß es nicht. Ja, das war das war natürlich ein großer Schock, auch für meinen großen Bruder. Deswegen komme ich jetzt dazu, dass es sehr unterschiedlich war, dass man das nicht über Depression man nicht über einen Kamm scheren kann. Mein großer Bruder hat das miterlebt mit meinem jüngeren Bruder und hat sich Vorwürfe gemacht, dass er das in der Schule mitgekriegt hat, weil er war in der gleichen Schule, hat es aber nicht allzu ernst eingestuft. Und hat sich da dann wahnsinnig Vorwürfe gemacht. Er hat erst Physik studiert und hat dann gewechselt in Pädagogik und Psychologie und hat dann eine Analyse gemacht, eine Selbstanalyse. Und im Zuge dieser Analyse wurde der immer, depressiver. Also er stürzte sich selber in so eine Depression, aus der er auch nicht mehr rauskam. Und 3 Jahre nach meinem, ich glaube es waren 3 Jahre, die Jahre habe ich jetzt nicht ganz genau so im Kopf, aber 3 Jahre nach meinem jüngeren Bruder ist mein älterer Bruder aus seiner Wohnung im 5. Stock gesprungen. Aus dem Nichts heraus. Also das haben wir auch, wir haben zwar gemerkt, dass ihn die Behandlung der Analyse, dass ihn das sehr angestrengt hat, da kam er immer, der wohnte schon nicht mehr zu Hause, ich wohnte aber noch zu Hause, da kam er immer nach Hause und saß bei uns auf dem Sofa und hat gesagt, oh, ich bin ganz kaputt. Und ich habe immer gesagt, was ist denn los? Und so, ja, das strengt mich so an, ich mache da eine Analyse. Aber nichts von der Depression, die mein jüngerer Bruder hatte, war zu spüren, sondern nur, dass er sehr ermattet und müde war, dass er an Weihnachten wollte er nicht mit uns feiern, was komisch war. Er sagte, er fährt in Skiurlaub und hat sich dann da in seiner Wohnung verschanzt und hat geschrieben, jetzt glaube ich, dass es einen Gott gibt, auf seiner Schreibmaschine. Er war immer atheistisch eingestellt und ist vom Dach runtergesprungen.
Ja, und als ob das Leid nicht schon unermesslich genug gewesen wäre, folgte später auch noch ihre Schwester Gundi.
Also mein Bruder war sicher eine Folge von meinem jüngeren Bruder, den hat es unglaublich beschäftigt und auch niedergerissen irgendwie. Meine Schwester hat es erwischt mit meinem älteren Bruder, da war die 15 oder 16, irgendwie so. Und die war noch zu Hause als Einzige, ich war auch schon ausgezogen. Die wollte unbedingt in die Wohnung meines Bruders, wollte sehen, wo er da runtergesprungen ist. Und ich habe sie dann mitgenommen und sie hat mit auch die ganzen Schriften, die da rumlagen. Mein Bruder hat wahnsinnig viel geschrieben über seinen Zustand und über die Gesellschaft und über zwischenmenschliche Dinge. Also Mitscherlich wahnsinnig hat er viel gelesen und der Vater in der Gesellschaft und ja, es waren immer ganz soziologische Bücher, psychologische Bücher. In jedem Buch hat er auch Randbemerkungen gemacht dazu. Also der hat sich auch wahnsinnig intensiv immer mehr da reingebohrt. Und meine Schwester hat ihr Abitur gemacht dann, paar Jahre, 2 Jahre oder 3 Jahre später und ist dann nach Paris und hat einen Freund, einen Franzosen kennengelernt, ist mit dem nach Südamerika. Der war anscheinend schon auf Droge und die haben dort in Südamerika sich mit Drogen angefreundet und sie kam zurück, weil ihr Pass verlängert werden musste und war dann musste nach München und kam dadurch völlig in den Entzug, der sie unheimlich umgeschmissen hat. Und ich habe nur gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ich habe nicht gesehen, dass sie gespritzt hat, das glaube ich auch nicht, aber sie kam an die Drogen nicht ran und sie kam dann zu mir auch und hat bei mir gewohnt und hat gesagt, sie spürt nichts mehr und sie hat keine Gefühle mehr und ihr tut und die Mami so leid. Und ich habe gesagt, wie kann ich dir helfen? Und dann hat sie gesagt, ja, sie braucht was. Und dann habe ich gesagt, ich muss dich zu einem Arzt bringen. Und sie kam dann auch in die Psychiatrie in der Nussbaumstraße.
Hat das Erinnerungen geweckt bei Ihnen? Also, oder bestimmt hat das auch Erinnerungen geweckt, oder? Parallelen zu ihren Brüdern?
Nee, das war schon ganz anders. Es war wieder eine ganz andere Geschichte. Entzugsdepression ist anders als okay. Die. Ich kann das nicht vergleichen. Mhm. Ich kann nicht sagen, die Schizophrenie ist anders als der Entzug.
Aber war die Sorge sofort da?
Ja, natürlich. Ja. Also, als sie gesagt hat, sie spürt nichts und sie tun alle so leid und ich Hilfe holen wollte, hat sie gesagt, nee, mir kann niemand helfen. Mhm. Sie will das nicht. Ich habe dann einen bekannten Psychotherapeuten herangezogen und gesagt, bitte, bitte komm nach Hause. Sie hat gesagt, dass wenn die Jalousien zumachen, kann ich nichts ausrichten. Mhm. Der psychisch Kranke muss wollen, der muss gesunden wollen.
Ja.
Und dann kann er aufmachen und dann kann ich ihm helfen. Ich kann ihm nicht helfen, wenn er nicht will, dass ich ihm helfe. Aber ich kann sie therapieren, sie und ihre Eltern, damit sie wissen, wie sie damit umgehen müssen.
Dann haben Sie gesagt, angenommen, ja?
Ja, ja, klar.
Was für mich ja unvorstellbar ist, Frau May, dass in all dieser Zeit in Ihrer Familie nie darüber gesprochen worden ist. Das muss doch wie eine Zentnerlast auf Ihnen gelastet haben. Wie konnten Sie damit umgehen?
Es wurde schon darüber gesprochen, dass das nicht sein kann, dass es jetzt so ist wie beim Hans und Karl. Aber wir waren ja auch hilflos. Was willst du darüber sprechen? Die Angst, die man hat. Über die kann man, ich habe Angst, dass das auch wieder passiert, aber mehr kannst du schon gar nicht mehr drüber sprechen. Was willst du drüber sprechen? Wie wollen wir ihr helfen?
Ich glaube, ihre Mutter hat mal gesagt, aber du willst es nicht tun.
Nein, das war nicht meine Mutter.
Sondern?
Das waren, als meine Schwester auch noch starb, war die erste Reaktion, aber du machst das jetzt nicht
okay.
auch. Von außen kam das immer. Aber du nicht, oder?
Oh Gott.
Weil das war für unsere Freunde, die das wussten, auch genauso unverständlich oder die waren genauso hilflos oder haltlos wie wir in dieser Situation. Und ich war immer, ich habe das Leben immer geliebt. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, das Leben zu beenden zu wollen. Das ist auch bis heute nicht in meinem Kopf. Aber
wie beruhigend auch für Sie selbst zu wissen, oder? Ich meine, aber heute gäbe es ja noch mal mehr Möglichkeiten, auch als früher dann Hilfe zu holen, selbstverständlich.
Heute, Gott sei Dank, gibt's, und das muss man allen sagen, die das im Familienkreis oder im Bekanntenkreis erleben, Gott sei Dank erstens viel bessere Medikamente, eine viel klarere Einstellung auch mit den Medikamenten, dass die nicht so wesensverändernd sind. Das habe ich speziell bei meinem jüngeren Bruder festgestellt. Und natürlich auch eben nicht nur Psychiater, sondern Psychotherapeuten, die auch ganz anders rangehen an diese Geschichten.
Ich möchte noch mal ganz kurz zurück zu Ihrer Trauer damals, die in meiner Vorstellung, wenn ich Ihre Geschichte lese, die ich als gehemmt wahrnehme. Es kommt mir so vor, als Sie und Ihre Familie in Ihrer Trauer isoliert wurden. Also gerade als Ihr Bruder sich umgebracht hatte, gab es zunächst keine Messe, kein Pfarrer, der ihn beerdigen wollte. Wie fühlt sich das denn an? Was hat das mit Ihrer Trauer gemacht, vielleicht sogar bis heute?
Also bis heute hat es gemacht, dass ich aus der Kirche ausgetreten bin, weil damals, wo meine Eltern, die sehr gläubig waren, die Kirche gebraucht hätten, haben die gesagt, dass sie keine Messe machen Denn wer sich sein Leben nimmt, begeht eine Sünde am eigenen, ja, an der eigenen Person. Und das ist unvorstellbar für die Hinterbliebenen. Also für meine Eltern, die so gläubig waren, war das unglaublich. Ich war nie so gläubig. Ich habe mich am Glauben, die wiederzusehen, nie festgehalten. Bis heute nicht. Aber meine Eltern haben daran geglaubt, oder bis zum Tod meine Mutter auch, dass sie die alle wieder sieht. Und das war für sie eigentlich eine Hilfestellung. Und das war schrecklich, natürlich. Mhm. Wir hatten nur wirklich sehr, sehr gute Freunde, die uns aufgefangen haben. Manche von ihnen haben die Scheu gehabt, erstmal nicht anzurufen, weil sie gar nicht wussten, wie sie darauf reagieren sollen. Da habe ich gesagt, warum hast du nicht angerufen? Ja, ich habe mich nicht getraut. Und ich habe gesagt, das Beste, und das haben Freunde von mir gemacht bei meinem zweiten Bruder, also dem Älteren, die kamen sofort. Als sie das gehört haben, kamen die sofort vorbei, haben sich mit mir ins Wohnzimmer gesetzt und wir haben zusammen geweint. Und das war für mich ganz wichtig.
Also es gab schon Leute, mit denen Sie darüber reden konnten.
Ja, unsere ganzen Freunde wussten ja von meinen Geschwistern. Ja. Also wir waren ja zusammen mit den Familien zusammen. Hm. Natürlich, wir hatten ganz viele, oder ich habe immer noch, Gott sei Dank, enge, gute Freunde von damals auch noch, die jetzt zum Teil auch meine Ersatzgeschwister sind, die meine Eltern hatten einen großen Freundeskreis und die haben alle uns zu essen gebracht, wie das auch im jüdischen Glauben ist, die erste Woche, dass man, oder bei den Arabern glaube ich auch, dass die versorgt werden, erstmal mit dem Nötigsten, einfach kommen und zusammen weinen. Das ist wahnsinnig wichtig. Nicht die Scheu haben und sagen, aus pietätischen Gründen kann ich jetzt nicht anrufen. Ja. Was soll ich denn sagen? Das ist es, die Hilflosigkeit. Die meisten sind hilflos, wenn sowas passiert. Wie soll ich demjenigen, dem es passiert, oder dem Nahestehenden helfen? Wie kann ich ihn auffangen? Das Einzige, womit man einen auffangen kann, ist die Präsenz.
Genau, einfach auch nur da sein.
Ich bin da. Genau. Du brauchst auch gar nichts sagen, aber das Leben geht weiter und ich spüre den, der nimmt mich in den Arm, der nimmt meine Hand und ich spüre, dass jemand da ist. Mhm. Also das, weiß ich aus allen dreien Fällen, war für mich das Allerwichtigste, dass Freunde sofort da waren.
Sie sind nun mal eine sehr bekannte Schauspielerin, deren Markenzeichen ihr sehr ansteckendes Lächeln, ihre Fröhlichkeit, ihre stets ausströmende Zuversicht ist. Hätten Sie manchmal nicht auch platzen können, weil das, was auf Ihrer Seele lastete, da auch erstmal für Jahrzehnte blieb?
Nein.
Schön.
Ich bin nie geplatzt und ich war immer froh. Ich war immer froh und habe das bei Interviews immer ausgelassen, habe gesagt, über die Familie will ich nicht sprechen, es immer vermieden. Und ich muss ehrlich sagen, auch im Nachhinein war das richtig, weil es nicht immer wieder aufkratzt. Also ich habe schon wirklich auch sehr gelitten, als ich mein Buch geschrieben habe, als ich die Schrift meines Bruders gelesen habe, ich, als er gestorben war, haben wir seine Wohnung, ich und meine Freunde, oder meine Freunde und ich, aufgelöst, weil meine Eltern nicht die Kraft dazu hatten. Und ich habe gesagt, was ist in der Kiste drin? Und meine Freunde haben gesagt, lies das jetzt nicht, mach das mal irgendwann auf. Aber es ist jetzt im Moment vielleicht zu viel. Und dann habe ich das zugesperrt, wie so ein Kassetten, wie so eine Schmuckkassette, muss man sich das für ein großes Teil, ein bisschen wie ein Safe. Und als ich es dann aufmachen wollte, habe ich den Schlüssel nicht mehr gefunden. Aber ich habe die durch all meine Wohnungen und bei meiner Trennung von meinem ersten Mann auch alles immer mitgenommen. Und da war es mir schon nochmal, da kam nochmal eine große Traurigkeit und ein großer Schmerz bei der Verarbeitung. Mhm. Aber ich war froh, dass ich frei war und auch jetzt frei bin, weil ich das Gefühl habe und auch merke bei meinen Lesungen, dass ich so vielen Menschen einen Haltegriff gebe, indem ich sage, ich kann trotz dieses Schicksals jetzt frei und froh den Augenblick erleben. Aber das ist auch dadurch meine Prämisse geworden fürs Leben, dass der Moment jetzt hier mit Ihnen oder wenn ich jetzt spreche bei Ihnen im Podcast, das ist gerade für mich wichtig, oder das, so mache ich das jetzt
hier
mit
und
Ihnen,
jetzt.
Weil es mir wichtig ist, im Hier und Jetzt.
Ja,
und weder lebe ich in der Vergangenheit, die ist in mir sowieso. Aber wenn ich ständig nur sage, ach, war es früher schön, wie viele Leute, oder ach, früher, oder als es noch nicht war mit meinen Geschwistern, oh, oder viele, die sagen, mei, meistens ist es bei älteren Menschen, die dann dranhängen und sagen, wie mein Mann noch da war, oder früher war alles besser, und oder die, die sagen, ja, ich strebe in die Zukunft, also morgen mache ich das, oder ich kaufe mir jetzt dieses oder jenes, weil ich möchte, übermorgen möchte ich das machen, dann weiß man nicht, also ich weiß noch von mir, ich habe auch den Fehler, ich habe mir in meiner allerersten Wohnung eine sündteure Couch gekauft, also eine finnische Couch, die man mit einem Reißverschluss, die man als Doppelbett, und es sah aus wie ein Schlauchboot und ganz toll, und ich habe gesagt, wenn ich dann mal Kinder habe, dann ist es für die super. Bis ich Kinder hatte, war die Couch längst kaputt.
Genau. Oder spätestens dann hätten die Kinder diese Couch kaputt gemacht.
Also es ist immer so, wenn man sagt, ja, oder jetzt hier bei der Wohnung auch, die ich hier einrichte, wo ich denke, ja, dann kann ich die nächsten, in 10 Jahren kann ich dann immer noch dieses oder jenes. Nee, was will ich jetzt?
Genau.
Was will ich jetzt im Moment? Und das leiste ich mir jetzt, soweit ich es mir leisten kann. Und ich möchte wieder im Garten arbeiten. Darum habe ich jetzt versucht, was mit Garten zu kriegen, weil ich war immer nur auf einer Dachterrasse die letzten 10 Jahre oder 20 Jahre. Und ja, jetzt macht es mir Spaß, ob ich das in 10 dann sagen, alle, aber jetzt wirst du älter und dann kannst du die Gartenarbeit nicht mehr machen.
So
dann ziehe ich wieder aus, dann gehe ich wieder in den Wohnung.
Super Einstellung.
Genau. Also ich meine, das habe ich daraus gelernt, den Moment und Augenblick zu schätzen, zu nehmen und dadurch so viele Chancen auch nicht zu verpassen. Mhm. Wenn man so mit so einem Scheuklappe durchs Leben läuft, jetzt mache ich da, jetzt muss ich jetzt noch in das Büro und dann buche ich noch das und dann schaue ich noch im Internet, dann verpasst man, dass da gerade jemand zum Fenster rein gelächelt hat, den ich vielleicht kenne oder kennenlernen möchte. Oder, das aufnehmen, was das Leben so lebenswert macht, nämlich das Miteinander. Das verpasst man, wenn man so in sich verkapselt, entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft sich aufhält. Es gibt so einen schönen Spruch, den ich in meinem Buch habe und der das genau, was ich gesagt habe, gerade so, der ist von Dalai Lama. Mhm. Es gibt nur 2 Tage im Jahr, an denen man nichts tun kann. Der eine ist gestern, der andere morgen. Dies bedeutet, dass heute der richtige Tag zum Lieben, Glauben und in erster Linie zum Leben ist.
Wohl wahr.
Und das ist meine Prämisse, oder das habe ich mir so als Lebensgrundsatz, das ist ganz tief in mir verankert. Ja.
Wobei, Sie als prominente Schauspielerin haben natürlich sehr viele Interviews im Laufe Ihres Lebens gegeben. Und einen Satz finde ich wunderbar und bemerkenswert. Sie haben gesagt, meine Trauer ist wie ein Gegenstand im Schrank. Fand ich großartig. Mich würde interessieren, wie lernen wir, diesen Schrank zu öffnen, ohne uns darin zu verlieren?
Ja, das ist ein Kästchen im Schrank, in meinem Herzensschrank, sage ich jetzt mal.
Ja.
Man muss es weglegen können. Dieser Schrank ist immer in meinem Zimmer, also ist immer in mir. Den trage ich sowieso mit mir rum. Ich werde den leider nicht abbauen können, denn das ist mein Leben, das macht mich aus und ist ein Stück von mir. Auch die Trauer darüber ist ein Stück von mir und ich muss die lernen zu akzeptieren und einfach zu sagen, das gehört zu mir. Und es nicht wegtun und sagen, oder sich darin ertrinken in immer diesem Gedanken, warum mir, warum passiert mir das, warum muss ich das erleben, sondern wie vielleicht auch die Patienten, gerade Krebspatienten, finde ich, erlebt man ja viel in seinem Leben und viele, die auch wieder geheilt sind, aber das sind meistens die sagen, ich mich nicht, ich schaffe das, die dieses Positive, ich will leben, ich will das besiegen, was mich jetzt eingeholt hat. Wenn man darin sich ertrinkt und sagt, jetzt werde ich wahrscheinlich sterben und was muss ich noch alles machen, und ich glaube, dass das auch mit, es ist ja ein Geschwür, ein Krebs ist ein Geschwür, und ich glaube, dass mentale Geschichten da ganz, ganz wichtig sind.
Ja klar, ich glaube auch fest, dass ein Leben ohne Zuversicht am Ende gar nicht gelingen kann.
Ja, zumindest ist es ja immer so, wie es in den Wald hineinruft, so kommt es zurück. Und wenn man nicht zuversichtlich ist, strahlt man ja auch immer eine gewisse negative Energie aus. Ich glaube ganz stark an Energien.
Ich auch.
Also von den Blumen, von den Pflanzen, von Ihnen, von diesem Mikrofon. Ich glaube, dass es Schwingungen gibt. Mhm. Und diese Schwingungen kann man nur empfangen, wenn die Poren offen sind, wenn man dafür empfänglich, wenn man seinen Sender auf Empfang stellt, sage ich jetzt mal. Und wenn man aber sich abschottet und eben sagt, mir kann eh nichts helfen und ich bin jetzt sterbenskrank oder ich werde sterben, dann muss man sich dem hingeben und dann muss man, ich glaube eben dran, dass viel hilft ans Positive, also immer ans halbvolle Glas zu denken als ans halbleere, weil einen das auch stützt. Es gibt so eine Stütze, wenn man positiv dem gegenübersteht, auch wenn es noch so hart ist.
Von Ihrer positiven Energie geben Sie ja auch einiges weiter. Sie engagieren sich ja seit vielen Jahren wirklich mit Hingabe und Herz für gesellschaftliche Anliegen. Und besonders am Herzen liegt Ihnen die Unterstützung von Menschen, die eben mit Trauer, Krankheit oder Einsamkeit leben. Was treibt Sie genau an, diese sozialen Projekte voranzutreiben?
Das Erste, was ich gemacht habe, war Mukoviszidose-Kranke. Und ich hatte in meinem Haus, oder wir hatten in unserem ersten Haus, in dem wir wohnten, ein Mietshaus, einen jungen Mann, der da wohnte mit seiner Mutter. Und die Mutter kam eines Tages und sagte, Sie haben doch eine 5-jährige Tochter, kann die nicht bei uns Klavierunterricht nehmen bei meinem Sohn? Der hat Musik studiert, aber er kann nicht auftreten, er ist sehr schwer krank. Mhm. Und dann habe ich gesagt, was hat er denn? Ja, Mukoviszidose, ein Wort, das man damals noch nicht aussprechen konnte.
Ja.
Da habe ich die Krankheit kennengelernt und habe dann versprochen, als Jan sterben musste, dem die Lungenbläschen dann geplatzt sind, so ist es dann am Ende, dass die, das ist eine genetische Erkrankung, die wird also nie ganz geheilt, aber wir haben in den 50 Jahren, in die ich dabei bin, oder fast 50 Jahre, inzwischen 50 Lebensjahre dazu gewonnen. Also ich bin seit 90 dabei, also 35 Jahre.
Ja.
Und ich denke, nochmal 30 Jahre, dann haben die vielleicht ein normales, ganz normales Lebensalter. Unsere ältesten Mukokranken sind inzwischen Mitte, Ende 60. Wow. Und das ist ganz toll. Also somit fing alles an.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ich habe 2 gesunde Kinder. Ich möchte irgendwas machen. Das ist meine Motivation gewesen. Ja. Ich möchte mich bedanken. Ich habe Kapazität, die Kinder sind groß, ich kann was machen und ich möchte was Sinnvolles machen und vielleicht auch was nicht alle haben damals, Krebshilfe für Kinder, Thomas Gottschalk und so weiter, war ich am Anfang dabei, aber dann habe ich gesagt, nee, ich muss denen helfen, die vielleicht kein so großes Sprachrohr haben. Und das war das Erste und dann habe ich gedacht, ja, dann kam das SOS Kinderdorf auf mich zu. Dann habe ich gedacht, ich mache, weil ich ein Jahr lang in Afrika gelebt habe und gesehen habe auch die Not dort. Ich engagiere mich für SOS Kinderdorf in Ghana und wurde Patin in einem Dorf dort, also Kinder im Inland, Mukoviszidose, Kinder im Ausland, dann SOS Kinderdorf international. Und als Drittes kam die Welthungerhilfe und ich habe gesagt, ja, meine Kapazität zeitlich ist eigentlich erschöpft und die haben gesagt, nee, nur ab und zu soll ich eben fahren in diese Länder, wo das Geld hingeht, um zu zeigen, was passiert. mit den Spenden. Wo geht das hin? Und das fand ich unheimlich wichtig, zu zeigen, wohin gehen die Spenden. Und da war ich jetzt 2 oder 3 Mal für die Welthungerhilfe, auch in Indien, in Madagaskar und zuletzt jetzt in Kenia, wo es 5 Regenzeiten nicht geregnet hat, um dort zu berichten, was ist geschehen, wie konnten wir das den Menschen dort wirklich helfen. Und gerade in der heutigen Zeit, wo es vielen Menschen auch hier wirklich schlecht geht, haben viele eben auch kein Verständnis mehr für die Not im Ausland. Ja. Und dann kam noch zu allerletzt 2019, also kurz bevor ich dieses Buch schrieb, Elmar Wepper zu mir. Er hört uns jetzt vom Himmel oben.
Ja.
Und hat mich gefragt und gesagt, Michaela, ich weiß, du machst schon, aber ich habe da so ein Projekt und machst du das mit mir? Allein kann ich das nicht oder schaffe ich das nicht? Ich habe auch schon Projekte, für die ich mich einsetze. Sag ich, was ist es denn? Ja, es ist ein Seniorenprojekt, Redla e.V., rückwärts gelesen Alter, für vereinsamte Senioren. Und du glaubst nicht, wie viele Leute im Alter einsam werden, ja, wenn der Mann gestorben ist, die Freunde wegfallen und plötzlich das Kegeln, der Chor oder die Kartenrunde nicht mehr stattfinden, die sich zurückziehen und nicht mehr rausgehen. Ja, ich habe ein bisschen überlegt und gesagt, wenn ich es mit dir zusammen mache. Und dann kam Corona und wir konnten diese Projekte, dass wir sie rausholen in Konzerte mit der Rikscha und so weiter, Spaziergänge organisieren, gar nicht mehr machen. Und da entstand eine Telefonengel-Aktion, dass man erstmal, wir haben Paten gesucht, die anrufen und jetzt suchen wir eben Patenschaften telefonisch, was schon sehr viel hilft, denn diesen Menschen fehlt vor allen Dingen das persönliche Gespräch. Und inzwischen haben wir 2000 Verbindungen geschaffen, schon zum Teil auch Präsenz, wenn die Postleitzahl versuchen wir auch im Übereinstimmen, aber wir suchen erstmal natürlich, dass das Hobby oder das, was den interessiert, denjenigen, dass das mit dem Helfer irgendwie vereinbar ist, der da anruft, wenn einer sagt, ich interessiere mich für Musik oder ich möchte über den Krieg reden oder ich möchte lesen, Literatur oder ich möchte einfach nur so über die Tagespolitik reden. Das ist sehr unterschiedlich und da versuchen wir das zu vernetzen. Ja, das sind 4 Dinge, die 4 Säulen, die ich heute mache. Habe natürlich jetzt auch mehr Zeit. Die Kinder sind groß, aber jetzt sind auch wieder die kleinen Kinder da, die Enkelkinder. Die Zeit wird wieder etwas weniger, weil ich habe allerdings nur ein Enkelkind in München, die anderen sind in London. Also die sehe ich leider nicht so oft und kann mich dann eben hier um meine Projekte kümmern.
Welche Rolle spielt Ihre Familiengeschichte auch heute noch? Sie haben Ihre Enkelkinder angesprochen, die sind wahrscheinlich noch viel zu klein, aber wird hin und wieder über Ihre Geschwister, über Ihre verstorbenen Geschwister gesprochen? In der Familie?
Also meine Kinder waren für mich ein Problem, wie erzähle ich es auch meinen Kindern? Weil die haben ja in der Schule dann irgendwann mal zeichne deine Familie. Und ich hatte natürlich keine Onkel und Tanten. Und mein Ex-Mann ist Jude und hat alle seine Verwandtschaft auch verloren. Also wir hatten keine Onkel und Tanten. Und ich habe meine Freundin, eine Psychologin, gefragt, wie kann ich es denn meinen Kindern erklären? Ich kann ihnen doch nicht 3 solche Geschichten erzählen. Und dann hat sie gesagt, warte, bis sie was fragen. Kinder fragen. Und es kam dann auch der Zeitpunkt, so lange Geschichte im Biergarten, dass sie die eine Haschisch gerochen hat und gesagt, was riecht denn hier so komisch, Mami, da die Alexandra, die Ältere, und ich habe gesagt, du, da raucht jemand Haschisch, und dann hat sie gesagt, wieso, da flippt man doch aus, und das ist doch, wieso ist die so normal? Dann habe ich gesagt, ja, bei Haschisch ist nicht so schlimm, aber wenn man noch stärkere Drogen nimmt, dann kann das sein, dass das schlimme Folgen hat, wie bei meiner Schwester, die gestorben ist. Und ich habe am Anfang auch immer gesagt, die waren krank. Wenn die Bilder gesehen haben, habe ich gesagt, die sind krank. Und dann habe ich erst mal die Geschichte von meiner Schwester erzählt. Und dann hat sie gesagt, mit den Brüdern, habe ich gesagt, erzähle ich dir ein andermal.
Ja.
Und so kam immer wieder eine Frage und ich habe dann auch gefragt, sollen wir das der Kleinen auch erzählen oder das erzählst du das? Und dann hat sie gesagt, das erzähle ich ihr. Und so haben meine Kinder schon gewusst von meinen Geschwistern, aber so ausführlich, wie ich es im Buch beschrieben habe, und dafür habe ich eigentlich das Buch auch geschrieben, Hinter dem Lächeln, haben sie es nicht gewusst. Und auch meine Kinder waren dankbar, dass sie jetzt so genau erfahren haben, warum die gestorben sind, ja, oder wie.
Also als ich ihr Buch gelesen habe, Frau May, habe ich mir am Ende gedacht, das muss ja ein unglaublicher emotionaler Befreiungsschlag für sie gewesen sein. Wenn ich sie jetzt erzählen höre, auch die Gelassenheit und die Souveränität wahrnehmen, mit der sie das tun, auch über die Vergangenheit sprechen und die schwerste Zeit, dann würde ich das insofern revidieren, als dass ich denke, sie sind wahrscheinlich durch die ganze Phase, die unglaublich schwierig war, aber mit ihrer Haltung und ihrer Einstellung relativ gut durchgekommen, ohne über zu viele Narben heute klagen zu müssen.
Ja.
Dann hatte ich ja das richtige Gefühl.
Ja. Nein, ich glaube, viel geholfen hat mir erstens meine Freunde, meine Familie und auch mein Beruf, den ich sehr liebe. Ganz wichtig, oder es ist eine große Hilfe, wenn das, was man beruflich macht, einem Spaß macht. Mhm. Und wenn einen das ausfüllt. Wenn man sich damit auch was schenken kann, mhm, oder was Gutes tun kann mit dem Beruf. Wenn man nicht nur sagt, oh, ich muss wieder ins Büro. Das ist natürlich eine Ausnahme, ein Ausnahmeberuf. Viele leben, sage ich immer. In ja, jeder Rolle eine andere Figur, ein anderes Milieu, ein anderer Beruf, ich muss mich da erstmal reinfinden, ich muss eine andere Figur werden, indem ich mich auch damit beschäftige, mit den Fertigkeiten, oder gehe, wenn ich Journalistin spiele, mal in die Redaktion und schaue, wie es dazugeht, oder habe eine Prostituierte gespielt, habe auch mit Prostituierten mich unterhalten, bin dorthin in den Kontakthof, habe geschaut, wie sie. Also das ist jetzt nur die Spannweite. Ja.
Ja. Ja.
Also, aber du musst für jede Figur dich ja wahnsinnig reindenken und lebst es dann ja auch. Bist in einem anderen Land, bist in anderen Städten, bist in anderen Gegenden, bist immer, plötzlich ist das dein Zuhause, das ist dein Kind, das ist dein Mann, aber es ist immer fiktiv. Aber du steigst ja ein als Schauspieler und musst in dem Moment auch alles andere vergessen. Mhm. Wirklich vergessen.
Ja.
Sonst bist du verratzt,
ja,
weil
ja,
die Seele dann so nicht durchkommen kann, wie sie durchkommen soll, oder die Glaubwürdigkeit, ich nenne es jetzt mal die Seele. Mhm. Aber mich freut immer, wenn die Zuschauer, die ich auf der Straße, die mich ansprechen und sagen, ja, das war so, das Buch haben so für sie geschrieben, die haben das Buch für sie geschrieben. Und dann denke ich mir immer, ja, ich habe es richtig gemacht. Das Buch war natürlich, außer beim Helmut Dietl, der für mich wirklich zwei Rollen geschrieben hat, aber die Bücher versuche ich mir reinzufüllen und nicht umgekehrt.
Ja.
Und wenn es dann so glaubwürdig ist, ist es für mich das größte Geschenk natürlich.
Ja, für uns war es heute ein sehr großes Geschenk, mit Ihnen diese Diskussion führen zu können. Und dafür möchten wir noch ganz herzlich danken, auch für Ihre Offenheit, für Ihre Klarheit, für Ihre Zuversicht und für viele inspirierende Gedanken, die sicherlich auch für viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sehr wertvoll sind, weil das eine ist das sind drei unglaubliche Schicksalsschläge, wo jeder sagen würde, oh Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Sie mussten damit klarkommen, Sie und Ihre Familie mussten damit klarkommen. Und ich finde, Sie haben einen bemerkenswerten Weg gefunden. Der lässt sich nicht einfach so kopieren. So müsst ihr es machen, wenn ihr schwere Schicksalsschläge habt. Aber es zeigt, jeder kann einen Weg aus tiefer Trauer herausfinden, mehr oder weniger. Und Sie haben heute auf beeindruckende Art und Weise auch dargestellt, wie das gelingen kann, und so Mut gemacht. Und dafür vielen Dank.
Und ich finde auch, beeindruckend, wie Sie das ja weitergeben. Also Sie haben in früher Kindheit schon so Schreckliches erfahren, das prägt sicherlich ein, aber Sie haben was draus gemacht und geben diesen Mut ja ohnehin auch schon weiter, indem Sie sich sozial engagieren, indem Sie einfach so sind, wie Sie sind und auch mitbekommen habe, dass wenn jemand in Ihrer neuen Wohnung über den Zaun lächeln würde, Sie zurücklächeln. Und das ist es ja im Hier und Jetzt. Sie können so viel mitgeben und ja, das hat auch mich jetzt beeindruckt.
Ach, ja. Vielen Dank.
Ganz gerne. Und ich hoffe, dass alle, die das hören oder hören und sehen, vielleicht das mitnehmen, dass sie das im Augenblick nützen, was um sie rum ist. Und sehen, Augen aufmachen, Herz aufmachen, Ohren aufmachen und das sehen. Mhm. Und daraus was machen und was Neues machen.
Ja.
Da, und so wie bei einer Schlange Häutung.
Ja,
das
stimmt.
Das tut gut.
Ja.
Ja, vielen Dank.
Prima, danke schön.
Danke auch. Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie auch heute wieder mit dabei waren. Wenn Sie diese Folge berührt hat, teilen Sie sie gerne. Und wir möchten Ihnen auch die Möglichkeit geben, ein Buch von Michaela May, Hinter dem Lächeln, zu gewinnen. Schauen Sie da gerne bei uns auf Instagram vorbei, Sterben und Trauern, der Podcast. Und bis zum 19. September gibt es jede Woche ein neues Gespräch und in der nächsten Folge sprechen wir mit Bärbel Schäfer, vielen bekannt als sympathische und schlagfertige Moderatorin aus dem Fernsehen, unter anderem aus 1500 Talkshow-Folgen.
Ja, Lea, und hinter ihrem Lächeln verbirgt sich dennoch auch eine Geschichte voller Schmerz und Stärke. 1998 verunglückte ihr damaliger Lebensgefährte tödlich, 5 Jahre später starb ihr Bruder Martin unter tragischen Umständen, ebenfalls durch einen Autounfall. In ihrem Buch »Ist da oben jemand?« schildert Bärbel Schäfer eindrucksvoll ihre Trauererfahrungen und den langen Prozess, sie in den Alltag zu integrieren.
Ja, und abschließend noch möchten wir Ihnen unser aktuelles Buch »Sterben ungeschminkt« ans Herz legen. Näheres dazu finden Sie in den Shownotes. Folgen Sie uns gerne auf Instagram und lassen Sie uns wissen, wie Ihnen diese Folge gefallen hat. Tschüss!